hatte vor längerer Zeit mal eine E-Mail bekommen und die war so gut, dass ich mir die aufgehoben habe. Die Überschrift der E-Mail war: Du denkst, du hattest einen schlechten Tag? Und es war ein Bericht über einen Mann aus Florida. Nämlich, der arbeitete im Innenhof seines Hauses an seinem Motorrad und seine Frau war im Haus in der Küche. Der Mann brachte den Motor des Motorrades auf Touren und irgendwie sprang ein Gang rein. Der Mann, der noch immer den Lenker festhielt, wurde durch die gläserne Verandatüre geschleift und fiel mit dem Motorrad im Haus auf den Boden. Die Frau hörte das Krachen, lief in das Wohnzimmer und fand ihren Mann aus Schnittwunden blutend auf dem Boden liegen. Das Motorrad lag neben ihm und die Verandatüre war zersplittert. Die Frau rannte zum Telefon und rief die Rettung. Weil sie auf einem ziemlich großen Hügel wohnen, lief sie die Gartentreppe hinunter zur Straße, um die Sanitäter zu ihrem Ehemann zu leiten. Nachdem die Rettung gekommen war und den Mann ins Krankenhaus transportiert hatte, hob die Frau das Motorrad auf und schob es nach draußen. Als sie sah, dass Benzin am Boden verschüttet war, nahm sie einige Papiertücher, wischte das Benzin auf und schmiss die Tücher in die Toilette. Der Ehemann wurde im Krankenhaus behandelt und nach Hause entlassen. Als er nach Hause kam, schaute er sich die zerbrochene Türe und den Schaden an seinem Motorrad an. Er wurde verzagt, ging aufs WC, setzte sich auf die Toilette und rauchte eine Zigarette. Nachdem er die Zigarette geraucht hatte, warf er sie zwischen seinen Beinen hindurch in die Toilette, auf der er saß. Seine Frau, die in der Küche war, hörte eine laute Explosion und ihren Ehemann schreien. Sie rannte in das WC und fand ihren Mann auf dem Boden liegen. Sein Hosenboden war weggeblasen und er hatte Verbrennungen an seinem Hinterteil, seinen Beinen und seiner Leistengegend erlitten. Die Frau rannte wieder zum Telefon und rief einen Rettungswagen. Dieselbe Sanitäterbesatzung wurde geschickt und die Frau traf sie auf der Straße. Die Sanitäter luden den Mann auf eine Trage und begannen ihn zur Straße hinunterzutragen. Während sie hinuntergingen, begleitet von der Ehefrau, fragte ein Sanitäter die Frau, wie ihr Mann sich denn verbrannt hatte. Sie erzählte es ihnen und die Sanitäter begannen so stark zu lachen, dass einer von ihnen die Trage kippte und den Mann hinauswarf. Er fiel die restlichen Stufen hinunter und brach seinen Arm. Ich hoffe, ihr hattet ein besseres Wochenende bis jetzt. Aber es ist eine Tatsache, dass wir alle dann und wann schwierige Zeiten durchmachen. Und wir Christen genauso wie alle anderen Menschen, die Jesus nicht kennen und die allein da durchgehen müssen. Und wir wollen uns heute ein bisschen anschauen, warum Gott solche schwierigen Zeiten zulässt in unserem Leben und was er dadurch bezwecken will. Und ich hoffe, wenn wir das verstehen, dann werden wir mit größerer Hoffnung und mit einer besseren Einstellung durch diese Dinge durchgehen. Wir sind hier im Römerbrief, Kapitel 5, in einem Abschnitt im Römerbrief, in dem der Paulus uns die Segnungen zeigt, die wir erfahren können, weil wir gerechtfertigt sind vor Gott durch unseren Glauben an Jesus Christus und durch sein Erlösungswerk für uns. Er hat uns gesagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind im Vers 1 aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Erste Segnung, die wir gesehen haben, war, dass wir Frieden haben dürfen. Frieden mit Gott, aber auch Frieden, der von Gott kommt, den wir erfahren dürfen, ein Friede, der unser Verstehen übersteigt, ein Friede, den die Welt nicht kennt. Ich habe gestern in einem deutschen Nachrichtenmagazin gelesen, einen Artikel mit dem Titel Ossi-Wessi-Vergleich, wer hat den größeren Knacks? Ist schön, dass wir heute einige Freunde aus dem Osten hier haben. Aber da wurde über die Bundesgesundheitsstudie berichtet, der zufolge die Ostdeutschen seelisch gesünder sind als die Westdeutschen. Demnach leiden 32% der Westdeutschen und 28% der Ostdeutschen an einer psychischen Störung, wie Depressionen oder krankhaften Ängsten oder Essstörungen. Und es ist schön, dass wir Freunde aus dem Osten hier haben. Also ihr könnt das nach dem Gottesdienst diskutieren, wer den größeren Knacks hat von euch. Ich meine, wir Österreicher, wir sind ja neutral. Ich will mich da nicht einmischen. Wer von euch Deutschen den größeren Knacks hat, die Ossis oder die Wessis? Aber ich denke, wenn man die statistischen Toleranzen hier einbezieht, wird der Unterschied nicht allzu groß sein. Und ich nehme mal an, dass es auch in Österreich nicht viel anders sein wird. Ich möchte auch nicht pauschal irgendwelche psychischen Probleme kommentieren. Wir können sehr unterschiedliche Ursachen haben und auch wir Christen sind von manchen nicht ausgenommen. Aber was mich betroffen gemacht hat und mich erstaunt hat an diesen Zahlen, ist, wie hoch diese Zahl war. Ich meine, 32% ist fast jeder Dritte. Und das hat mich erstaunt. Denn obwohl sich unsere Regierung die größte Mühe gibt, das zu ändern, leben wir noch immer in einem der reichsten Länder dieser Erde. Und zumindest für unsere Generation gilt es, dass wir in Frieden aufgewachsen sind, dass wir persönlich zumindest noch keinen Krieg erleben mussten. Und doch kämpft fast jeder dritte Westdeutsche hier mit einer psychischen Störung. Und im Normalfall redet man nicht von psychischen Störungen, wenn jemand mal einen schlechten Tag hat oder wenn jemand mal einen Durchhänger hat. Das passiert jedem von uns, das ist normal. Aber so eine Störung ist im Normalfall schon etwas Krasseres, etwas länger Andauernderes. Fast jeder Dritte. Ist verrückt, hä? Irgendwas läuft falsch in unserer Gesellschaft. Ist krank. Wir ernten die Frucht einer gottlosen Gesellschaft. Menschen ernten die Frucht, dass sie sich von Gott abgewendet haben und dass sie ohne ihn leben wollen und dass sie gegen seinen Plan leben und gegen das, wozu sie geschaffen sind, dass sie in Feindschaft mit Gott leben. Und sie suchen den Frieden an den falschen Orten und durch die falschen Methoden. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Am 23. August findet in Finnland die 4. Handy-Weitwurf-Weltmeisterschaft statt. War ein Artikel in der österreichischen Tageszeitung, die ich immer lese. Und da hieß es, zur 4. Handy-Weitwurf-WM treffen sich auf der finnischen Insel Riihisaari die besten Athleten dieser Disziplin zum kollektiven Frustablassen. Denn zu den Zielen dieser Sportart zählt, sich von ärgerlichen Mobiltelefonerlebnissen zu befreien. Ich frage mich, ob das die geeignete Strategie ist. Aber wir haben Frieden. Wenn wir auf Jesus vertrauen, dann haben wir Frieden mit Gott. Und wir können auch seinen Frieden erfahren, weil wir ihn kennen und weil wir ruhen können in ihm. Und was für ein Segen das ist. Also erste Segnung aus unserer Beziehung mit Gott ist dieser Friede, den wir haben. Zweite Segen haben wir im Vers 2. Durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir haben Zugang zu Gottes Gnadenthron. Gott schenkt uns seine Gnade und wir dürfen immer zu ihm kommen. Und er ist uns immer wohlgesonnen. Er wird uns immer mit Wohlwollen aufnehmen als seine geliebten Kinder, wenn wir in Jesus zu ihm kommen. Dritte Segnung, die wir gesehen haben vor 3 oder 4 Wochen. Vers 2, und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Dritte Segnung ist diese Hoffnung. Und wir haben gesagt, Hoffnung ist eine sichere Erwartung. Wir rühmen uns dieser sicheren Erwartung auf den Himmel. Dass wir die Ewigkeit in einem verherrlichten Zustand verbringen werden, in einer perfekten Beziehung mit Gott, an einem vollkommenen Ort. Und das gibt uns die rechte Perspektive für unser Leben. Paulus sagt, wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Mit anderen Worten, Paulus sagt, wir sagen, wow, das ist gut, das ist toll. Wir freuen uns, wir triumphieren. Schau, was Gott getan hat. Aber Paulus spricht noch was anderes an, und dazu kommen wir heute. Er spricht noch was anderes an, worin er sich rühmt. Und das ist eigentlich die 4. Segnung im Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Trübsalen. Ja, Trübsale. Das ist ein schlimmes Wort schon so, Trübsale. Oder Drangsale übersetzen manche. Wir könnten sagen Schwierigkeiten, auch Stress. Von dieser Wortwurzel kommt dieses Wort eigentlich. Ja, Stress, schwere Zeiten, Schwierigkeiten, das ist toll. Wir freuen uns, wir triumphieren, sagt der Paulus. Oh oh, Paulus, alles klar bei dir? Vielleicht hast du den Knacks Bist du ein Masochist, Paulus? Was ist los mit dir? Ist nicht unsere natürliche Reaktion auf Schwierigkeiten und Stress, dass wir sagen, ja, ich freue mich, ich rühme mich. Wir versuchen eher, das zu vermeiden, dem auszuweichen, davon zu laufen. Und wenn wir es nicht vermeiden können und uns irgendwelche Schicksalsschläge treffen und wir harte Zeiten durchmachen oder wir vielleicht schlecht behandelt werden von irgendwelchen Menschen, dann beschweren wir uns in der Regel. Und wir jammern und verfallen in Selbstmitleid. Und manche werden sogar verbittert gegen Gott. Sagen, Gott, warum lässt du das zu? Ich bin sauer auf dich. Also was stimmt mit dem Paulus nicht? Warum sagt er, ich rühme mich in Trübsalen? Paulus war ganz sicher kein Masochist. War sicher nicht einer, der bewusst Schwierigkeiten und Leiden gesucht haben, weil sie so schön sind. Nee, Schmerzen, ob es leiblich ist oder seelischer Schmerz, das ist nie schön. Auch Stress und schwierige Umstände sind in sich kein Spaß und an sich nicht schön. Aber Paulus war auch sicher kein Hedonist oder vielleicht könnten wir sagen kein Hedochrist. Einer von denen, die sagen, ja, wir Christen, wir sind immer reich und immer schön und immer gesund und es geht uns immer gut. Das hat nicht der Paulus gepredigt. Das ist auch klar gegen Gottes Wort. Wir wissen, dass der Paulus selbst sehr viel durchgemacht hat. Wir müssen nur im 2. Korintherbrief im Kapitel 11 lesen, wo er uns eine ganze Liste gibt von diesen Dingen. Dass er verfolgt wurde und Hunger und Steinigung und Schiffbruch und was ihm sonst noch alles passiert ist. Paulus war nicht irgendwie ein abgedrehter Spinner, der irgendwie so am Strand rumgelegen ist und vom Himmel geträumt hat und hier gesagt hat, ich rühme mich in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nee, Paulus war einer, der ein sehr hartes Leben geführt hat, aber auch ein sehr effektives Leben. Und er sagt, ich rühme mich und ich freue mich nicht nur auf den Himmel, sondern ich freue mich auch hier und jetzt in meinen täglichen Schwierigkeiten und in meinen Leiden. Also was ist los mit dir, Paulus? War nicht, dass er Freude hatte an Leid und Schmerz. Er war auch nicht einer, der den leichten Weg gesucht hat und Schwierigkeiten oder Herausforderungen aus dem Weg gegangen ist. Nee, Paulus war ein hingegebener Mann. Und der Paulus hatte ein größeres, ein höheres Ziel als nur das, dass es ihm gut geht. Nämlich er wollte wirklich Gott ehren und er wollte seinen Nächsten dienen. Aber wie kann der Paulus sagen, ich rühme mich in Trübsalen, das ist was, was wir so schwer verstehen. Warum sagt er das? Und seht hier, er sagt, ich freue mich oder ich rühme mich in Trübsalen. Er sagt nicht, ich freue mich an Trübsalen. Nee, diese Schwierigkeiten, diese schweren Zeiten, schwierige Umstände, Verletzungen, das ist nicht in sich schön oder an sich schön. Aber Paulus sagt, ich kann mich in diesen Umständen freuen und rühmen. Wie kann er das tun? In Trübsalen, dass er sagt, ich freue mich, ich rühme mich, ich sage, das ist gut. Nicht, weil es so viel Spaß macht, sondern weil er erfahren hat, dass Gott dadurch wirkt. Er hat erfahren, was schwierige Zeiten hervorbringen in seinem Leben, dass es was Gutes hervorbringt in seinem Leben. Und so würde er uns sagen, freut euch nicht nur in eurem Frieden mit Gott und über euren Zugang zu Gott und über eure Hoffnung, die ihr in Gott habt, sondern freut auch in euren gegenwärtigen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, schwere Dinge sind nicht was Schlechtes. Es ist nicht schlecht, dass Gott schwierige Situationen zulässt in deinem Leben oder vielleicht schwierige Personen in dein Leben bringt. Das ist etwas Gutes. Im Römerbrief 8, im Vers 28 verheißt uns der Herr, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es wirkt alles zum Guten. Nicht, dass Gott der Urheber von Trübsal ist. Nee, oft ist es unsere eigene Dummheit oder unsere eigene Sünde, die uns in Probleme bringt, falsche Prioritäten. Manchmal sind es das Verhalten anderer Menschen, die Sünden von anderen. Oder einfach Persönlichkeitsunterschiede oder Erwartungen, die Menschen an uns stellen. Manchmal ist es Krankheit und Tod. Manchmal sind es Angriffe Satans. Nee, es kommt nicht von Gott, aber Gott lässt es zu. Und Gott benutzt diese Schwierigkeiten zum Guten in unserem Leben. Also lasst uns anschauen, was Gott durch Trübsal in unserem Leben hervorbringt. Zumindest wenn wir die richtige Einstellung haben. Wenn wir da im Vertrauen auf den Herrn durchgehen. Und das ist wichtig, dass wir die richtige Einstellung haben. Weil wenn wir die falsche Einstellung haben und uns beschweren und in Selbstmitleid verfallen und Gott anklagen, dann haben wir trotzdem Trübsale wie jeder Mensch, aber wir haben keinen Nutzen daraus. Wir versäumen das, was Gott tun will. Und es ist eigentlich nur ein Verlust. Dann. Aber wenn wir mit der rechten Einstellung im Vertrauen auf Gott diese schwierigen Situationen angehen, dann bringt es uns Nutzen. Ein Ausleger hat es die goldene Kette zu christlichem Wachstum und christlicher Reife genannt, was wir hier sehen. Also lesen wir Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal ausharren oder manche werden in ihrer Bibel haben Geduld bewirkt. Das ist der erste Schritt. Wir wissen, dass Trübsal, dass Schwierigkeiten ausharren oder Geduld bewirken. Gott erlaubt schwierige Zeiten in unserem Leben. Vielleicht Anfeindungen von anderen, weil wir Christen sind. Vielleicht ist es eine Krankheit und du fühlst dich hilflos und schwach. Vielleicht ist es Stress im Job, der dir den Nerv raubt und deine Kraft übersteigt. Vielleicht ist es ein Kollege, der dir den letzten Nerv raubt. Vielleicht bist du schon älter und wartest auf einen Partner und es gibt nicht viel, was du tun kannst. Außer Gott zu vertrauen und zu warten. Oder vielleicht sind es Beziehungsprobleme, an denen du geduldig arbeiten musst und das übersteigt deine Kraft. Und wenn Gott nicht da wäre und mit dir wäre, dann hättest du vielleicht schon aufgegeben. Vielleicht sind es finanzielle Probleme, die so groß sind, dass du eigentlich gar nicht viel dran ändern kannst. Und die du nicht im Griff hast. Wir gehen durch diese Dinge in unserem Leben. Und als Christen laufen wir zu Gott mit diesen Dingen und bringen sie zu ihm im Gebet. Oft weil es unsere einzige Hoffnung ist. Und weil wir es nicht im Griff haben und weil uns nichts anderes übrig bleibt. Wir laufen zu ihm und wir warten und wir harren auf seine Hilfe und auf seinen Schutz und auf seine Kraft und Stärkung und auf seine Heilung. Und so lernen wir Geduld. Geduld ist sowas, was wir nicht so gern haben, aber was wir brauchen. Geduld ist was, was wir nur lernen können, wenn wir daran gewöhnt werden zu warten. Das ist die einzige Art und Weise, wie du Geduld lernst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse es zu warten. Ich tue das nur, wenn mir nichts anderes übrig bleibt. Still sitzen und warten, das fällt mir sehr schwer. Aber wir lernen ausharren auf ihn. Und wir lernen, auf ihn zu vertrauen und nicht auf uns selbst. Und wir lernen, auf ihn zu warten und die Dinge nicht in unsere eigene Hand zu nehmen und zu pushen aus eigener Kraft. Paulus im 2. Korintherbrief im Kapitel 12, im Vers 10, nachdem er im Kapitel 11 all seine Leiden und all seine Schwierigkeiten aufgezählt hat, sagt er, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Oh. Paulus sagt es nicht, weil er ein Masochist ist, sondern weil er Jesus erfahren hat in diesen Schwachheiten und in diesen Nöten. Und weil er herausgefunden hat, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In den Versen davor sagt er, mir wurde ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Wahrscheinlich war das eine Krankheit. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Das heißt, diese Schwierigkeit, diese Krankheit hat ihn zu Jesus getrieben. Und zuerst die natürliche Reaktion, er hat zu ihm ausgeschrien, er hat gesagt, Herr, nimm das weg von mir. Ich will es nicht, nimm es weg. Dann sagt er aber weiter, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit, zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Weil ich ans Ende von mir selbst gekommen bin, habe ich erfahren, wie er durch mich wirkt. Und das, was er in mir getan hat und durch mich getan hat, ist so viel größer und so viel besser als das, was ich je aus eigener Kraft zustande hätte bringen können. Und man, wenn wir das Leben von Paulus anschauen, dieser kranke, physisch schwache Mann, und wir sehen seine Missionsreisen und wir sehen die Frucht, die sein Leben gebracht hat. Und wir sagen, preis dem Herrn, das ist Gott. Das war Gott, der da durch ihn gewirkt hat. Wow. Was mich sehr geformt hat zu Beginn meiner Zeit in Grünstadt, waren finanzielle Probleme. Der Herr hat gesagt, geh nach Grünstadt, und ich bin gegangen. Aber ich hatte damals keine Heimatgemeinde oder keine Unterstützung irgendwo. Ich hatte während dieser Zeit über 100 Bewerbungen geschrieben und keinen Job gefunden hier. Und meine Ersparnisse sind fast auf null runtergegangen. Und natürlich, meine lieben Eltern haben sich Sorgen gemacht und haben gesagt, komm nach Hause, du zerstörst dein Leben. Und diese guten Fragen gestellt, wie willst du jemals eine Familie erhalten und so weiter. Und das war eine gute Frage. Nur um ehrlich zu sein, ich musste sagen, ich habe keine Ahnung. Und ich hatte einige schlaflose Nächte. Und wirklich das Einzige, was ich tun konnte, war zum Herrn laufen. Und ich musste ihm sagen, Herr, es gibt nicht mehr, was ich tun kann. Gott, wenn du mich hier haben willst, dann musst du was tun. Und wenn du nichts tust, dann gehe ich bankrott, dann gehe ich wieder nach Hause. Und ich denke, die meisten von euch wissen, wie der Herr versorgt hat. Wir zuerst unten im Keller gewohnt haben und hatten zwar keine Dusche, aber die Oma Gretel war damals zufällig, unter Anführungszeichen, gerade in Amerika, und wir konnten ein paar Monate darüber fahren, duschen. Und ich habe den Herrn um ein Fahrrad gebeten, dass ich nicht laufen muss. Und eines Morgens kam da Hans zu mir, wusste natürlich nichts von dem Ganzen und hat gesagt, hey, ich habe ein altes Fahrrad daheim stehen, willst du es haben? Ich habe gesagt, ja klar. Dann sind wir duschen gefahren. Und dann, als die Oma zurück war, sind Gerhard und Ilse nach Amerika und ich habe da hausgesittet. Und nachdem die Zeit vorbei war, sind unsere Nachbarn mit unserem Vermieter zu uns gekommen und haben gesagt, hey, die wollen den Keller anmieten als Lager, wollten er tauschen gegen eine Wohnung da oben. Haben gesagt, ja klar. Und habe da oben in der Wohnung die ersten 3 Jahre ja, fast umsonst gelebt. Das ist nicht normal. Das ist nichts Alltägliches. Das ist echt ein Wunder, was der Herr getan hat. Und dann, als meine Ersparnisse ziemlich zu Ende waren, hat mir der Herr einen Nebenjob geschenkt. Und das war ziemlich weit, und so hat mir der Herr ein Auto geschenkt. Jemand hat ein neues Auto gekauft, hat gesagt, hey, ich überlasse dir einfach meinen alten. Und dann habe ich Darmstadt übernommen, und der Zeitpunkt kam, wo ich dann beide Gemeinden übernommen hatte und eigentlich nicht mehr viel Zeit war nebenbei noch, dann war die Gemeinde finanziell in der Lage, mich anzustellen. Und ich habe es immer wieder erfahren, gerade dann, wo es eng wurde, wo ein Autoservice fällig war oder irgendwas. Gerade dann war irgendwo ein Scheck, den mir jemand geschickt hat, oder ein Kuvert im Postkasten, und es hat immer genau gepasst. Gott ist treu. Und hier bin ich und bin immer noch am Leben. Habe sogar ein kleines Bäuchlein. Ja, die Zeit war nicht immer einfach. Und ich kann nicht sagen, dass ich diese Kämpfe und diese Zweifel und diese Sorgen genossen habe damals. Aber wisst ihr was ich gelernt habe in der Zeit? Ich habe gelernt, dass diese Sorgen umsonst waren. Wisst ihr, was ich erfahren habe, was es getan hat in meinem Leben? Es hat meinen Glauben gestärkt. Und ich kann heute sagen aus eigener Erfahrung, dass Matthäus 6 wahr ist, wo Jesus sagt, seid nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dies benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Hat mein Glauben gestärkt. Und ich habe mehr Zuversicht, Schritte im Glauben zu tun in der Zukunft. Und weniger Sorgen bezüglich der Zukunft und dieser Dinge. Wie wirst du jemals eine Familie erhalten? Sollte ich eines Tages heiraten und eine Familie haben, wird der Herr da hinzufügen. Wird der Herr versorgen. Das Wunderbare ist, dass der Herr selbst, wenn wir in diesen Stürmen des Lebens versagen, dass er trotzdem treu ist. Wie es im 2. Timotheusbrief heißt, im Kapitel 2, er bleibt treu, weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Petrus hat es erfahren, wo er mit seinen Gefährten, mit den anderen Jüngern im Boot sitzt und fix und fertig ist vom Rudern, weil der Sturm, der Wind ihnen entgegen ist. Und dann kommt Jesus auf dem Wasser auf sie zu. Und Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und er kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus seine Hand aus und ergriff ihn. Später, als er Jesus dreimal verleugnet hatte, Johannes 21, der Herr gibt ihm dreimal die Gelegenheit, seine Liebe wieder neu zu bekennen und beruft ihn dreimal in seinen Dienst. Und so lässt Gott schwierige Situationen in unserem Leben zu, so dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir ihm vertrauen lernen. In unserer Trübsal bleibt uns nichts anderes übrig, als zu ihm zu laufen und geduldig auf ihn zu warten und geduldig auf ihn zu harren. Und wir lernen zu beten und wir lernen über uns selbst. Wir lernen, wie schwach wir sind und wie begrenzt wir in uns selbst sind und dass wir aus uns selbst nichts tun können. Und das bricht unseren Stolz und unsere Selbstgenügsamkeit und macht uns abhängiger von ihm. Und es formt uns, es formt unseren Charakter. Wir werden Jesus ähnlicher. Vers 4. Also wir wissen, dass Trübsal Ausharren bewirkt. Das Ausharren, aber Bewährung. Manche übersetzen das mit Charakter. Einen bewährten Charakter. Luther übersetzt es mit Erfahrung. Das Ausharren in diesen schwierigen Umständen bewirkt eine Erfahrung. Psalm 38 heißt es, siehe die Augen des Herrn, das Auge des Herrn, Entschuldigung, ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, dass er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in Hungersnot. 2. Chronik 16,9, ein Vers, den wir wahrscheinlich alle kennen. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Psalm 40 sagt er, David, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich mir zugeneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht. Gott ist treu. Gott steht zu seinem Wort und er wird uns nie enttäuschen, wenn wir auf ihn vertrauen. Wird vielleicht nicht immer das tun, was wir uns wünschen, aber wir werden seine Kraft und seine Treue und seine Wunder und seine Versorgung und seine Liebe erfahren. Und selbst in unserem Versagen werden wir erfahren, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Und so lernen wir ihn besser kennen. Nicht nur da oben theoretisches Wissen, sondern wir lernen ihn kennen aus unserer Erfahrung. Und wir kommen mit einer neuen Gotteserfahrung bewährt aus dieser Anfechtung, aus diesem Sturm hervor. Und wir wachsen in unserem Glauben, in unserem Vertrauen auf ihn. Und dann heißt es weiter im Vers 4, die Bewährung oder diese Erfahrung
bewirkt Hoffnung.
Weil wir ihn erfahren haben, haben wir eine noch größere Zuversicht und noch größeres Vertrauen auf ihn. Wir sind gewachsen, wir sind vorbereitet auf noch größere Herausforderungen, weil wir zurückschauen können auf die vergangenen Erfahrungen mit Gott. Und wir können Frieden haben und wir können Freude haben in diesen Herausforderungen, weil wir wissen, dass der Herr uns zuvor schon durchgebracht hat, durch all diese Dinge. Die Hoffnung, Vers 5, aber lässt nicht zuschanden werden. Das heißt, die Hoffnung wird uns nicht enttäuschen. Gott wird uns nicht enttäuschen. Unsere Hoffnung wird nicht unerfüllt bleiben, weil Gott wird zu seinem Wort stehen. Wir werden nicht zuschanden werden, wir werden uns nie schämen müssen für einen Mangel an Glauben oder für unnötige Sorgen oder für unnötige Dinge, die wir aus unserem Fleisch heraus, aus unserer eigenen Panik heraus getan haben, weil wir ihm nicht vertraut haben. Die Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden. Wir werden uns in Ewigkeit nicht schämen müssen. Wir wissen, dass die, die auf den Herrn hoffen, seine Herrlichkeit mit ihm teilen werden. Und das bringt uns eigentlich auch zurück zum Schlüsselvers im Kapitel 1, im Vers 16, wo der Paulus gesagt hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Es gilt für unsere Errettung, aber ja auch für unser tägliches Leben im Glauben, gerade durch diese schwierigen Zeiten hindurch. Die Hoffnung aber lässt uns nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wegen unserer Rechtfertigung durch Jesus Christus wohnt Gott selbst in uns durch die Person des Heiligen Geistes und erinnert uns an seine Liebe. Und diese Liebe werden wir uns nächste Woche genauer anschauen. Und erfüllt uns mit seiner Liebe. Es ist seine Kraft, es ist die Kraft Gottes, die in uns wirkt und die durch uns wirkt. Und er wird uns nie enttäuschen, wenn wir auf ihn vertrauen. So dieser Kreislauf von Trübsal und Ausharren und Erfahrung und Bewährung und dann Hoffnung. Gehst du durch eine schwierige Zeit, durch eine Trübsal heute Morgen? Wenn nicht, darf ich dich trösten, du wirst sehr bald wahrscheinlich durch eine schwierige Zeit gehen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht das versäumen, was Gott in uns tun will, durch schlechte Einstellungen, die wir haben, dass wir uns beschweren, dass wir verbittert werden gegen Gott, sondern vertraue auf ihn. Harre auf den Herrn, wie der David das getan hat. Und lass ihn in dir und durch dich wirken. Und Geduld und Bewährung und Hoffnung produzieren in deinem Leben. Und du wirst dich nie schämen müssen. Gott lässt diese Dinge zu, weil er uns lieb hat. Das hat er uns bewiesen am Kreuz. Und ihr könnt gerne weiterlesen, die Verse 5 bis 11 über seine Liebe. Wir wollen uns das nächstes Mal gemeinsam anschauen und gemeinsam darüber nachdenken. Aber ich möchte abschließen mit einer Geschichte. Mit einer Geschichte von einem Mann, der Hoffnung und der Glauben und der Charakter hatte. Der das gelernt hat durch Trübsal und Ausharren und Bewährung. Eine Begebenheit aus dem Leben von William Carey. Wer den nicht kennt, das war dieser Pioniermissionar in Indien. Sehr schwere Arbeit, sehr harte Pionierarbeit. Und nachdem sein Missionswerk etabliert war, haben ihm seine Unterstützer aus London einen Drucker gesandt, mit einer Druckmaschine und dem Ganzen, und sie haben begonnen, Bibeln zu drucken. Und Carey hatte viele Jahre damit verbracht, die Sprache zu lernen, um die Bibel in dem lokalen Dialekt dort produzieren zu können. Und er hat auch ganze Wörter und Grammatikbücher erstellt für seine Nachfolger. Aber eines Tages, als William Carey weg war, ist ein Feuer ausgebrochen und hat das ganze Gebäude zerstört. Die Druckmaschine, viele Bibeln und all diese wertvollen Manuskripte. und Wörterbücher und Grammatikbücher. Und es wird berichtet, als William Carey zurückgekehrt ist und ihm berichtet wurde von diesem Unglück, da hat er kein Anzeichen von Verzweiflung oder Ungeduld gezeigt. Sondern stattdessen kniete er nieder und dankte Gott, dass er noch immer Kraft hatte, die Arbeit nochmals zu tun. Und er begann sofort damit. Hat keinen Moment für Selbstmitleid verschwendet. Und vor seinem Tod hat er all diese Manuskripte nochmal dupliziert und sogar verbessert. Wie hätten wir reagiert in seiner Situation? Ich weiß, ich hätte ganz anders reagiert. Aber eines Tages möchte ich so ein Mann sein oder zumindest ein bisschen was von dem haben. Ich bin noch lange nicht dort. Aber lasst uns Trübsale nicht verachten, sondern lasst uns Gott vertrauen und ihm sein Werk in uns und durch uns tun lassen. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Treue. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass selbst schwierige Zeiten und diese Dinge in unserem Leben, die wir oft gar nicht verstehen, dass du sogar diese Dinge verwendest zum Guten, um in uns Ausharren und Geduld und Bewährung, Erfahrung mit dir zu produzieren und letztendlich mehr Hoffnung, sodass wir dich besser kennen und dich mehr lieben und dir mehr vertrauen und du uns in einem größeren Ausmaß gebrauchen kannst. Und so, Vater, möchte ich heute Morgen ganz besonders für jene beten, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. Ich bitte dich, dass du sie stärkst in ihrem Vertrauen auf dich. Und Herr, ich bitte dich, dass sie erfahren dürfen und ergreifen dürfen, wie gut du bist. Und Herr, dass sie gestärkt daraus hervorgehen und dass sie mit der richtigen Einstellung durchgehen. Dass diese Zeiten nicht verschwendet sind in unserem Leben, sondern dass sie Frucht bringen. Die Frucht, die du hervorbringen willst. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.